21. September 1991. Aus dem Hafen von Gloucester in Massachusetts läuft die Andrea Gale aus, ein Fischerboot, wie es dort viele gibt. Sie fährt zur Neufundlandbank, um dort Schwertfisch zu fangen. Das dauert eine Weile, da fährt man nicht so am Tag raus und kommt abends zurück, sondern da ist man durchaus mal 2 Monate auf dem Meer unterwegs, bis dann das ganze Schiff voll ist und es sich lohnt, zum Hafen zurückzufahren. Hätte der Kapitän Tyne, der dieses Schiff befehligte, allerdings gewusst, was sich draußen auf dem Meer zusammenbraute, am Ende dieser Ausfahrt, dann wäre er vielleicht früher heimgekehrt. 28. Oktober 1991. Auf dem amerikanischen Kontinent bewegt sich ein feucht-kaltes Tiefdruckgebiet nach Osten. Gleichzeitig in Kanada ein Hochdruckgebiet mit warmer Luft, die aufeinander zurasen. Weit draußen auf dem Meer, eigentlich da, wo es niemand gestört hat, gab es einen Hurrikan, nämlich den Hurrikan Grace. Der war eigentlich schon fast wieder vorbei. Da waren nur noch die Reste übrig von diesem Hurrikan, die letzten Winde. Aber diese 3 verschiedenen Wetterlagen begegnen sich jetzt an einer Stelle auf dem Meer. Und genau dort ist die Andrea Gale. Als der Kapitän seinen Wetterbericht per Funk absetzt, sind die Wellen schon 9 Meter hoch und der Wind bläst mit 150 Stundenkilometer. Von der Andrea Gale hat man nur noch ihren Notrufsender gefunden und ein paar Wrackteile. Untergegangen in einem perfekten Sturm, wie es ihn vorher noch kaum einmal gegeben hat, wo 3 verschiedene Sachen zusammenkamen und sich mit solcher Gewalt entfesselt haben, dass die Wellen auf dem Meer draußen bis zu 18 Meter hoch wurden. Keine Chance mehr für so ein kleines Fischerboot. Die Geschichte wird erzählt von einem der führenden Neutestamentler unserer Zeit, von N.T. Wright, als er schreibt über Jesus, der nach Jerusalem einzieht. Die Geschichte, die wir gerade gelesen und dann auch gesehen haben. Und er vergleicht die beiden Situationen miteinander und stellt fest, dass Jesus eigentlich in ähnlicher Weise mitten reinkommt in so einen perfekten Sturm. Schlimmer und heftiger könnten die Umstände nicht mehr sein. Jerusalem, das sind die Römer. Immer drauf gefasst, dass es einen Aufstand gibt. Immer bereit, alles niederzuschlagen, was sich da vielleicht auflehnt. Und mit den Juden, da haben sie ihre Erfahrungen. Die waren schon immer aufsässig. Da muss man ganz besonders aufpassen. Und gerade am Passafest, wo jeder Jude, der irgendwas auf sich hält, nach Jerusalem geht, um dort zu feiern beim Tempel, da ist es besonders gefährlich. Da kommen die religiösen Gefühle wieder hoch, da kommt der Nationalismus, da kocht die Menge schnell hoch und man weiß nie, was passiert. Und wenn dann auch noch so Propheten da reinkommen, die irgendwie die Masse hinter sich herziehen, dann sind die Römer besonders auf der Hut. Das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Menschen aus dem Tempel, die religiösen Führer des Volkes. Und die haben auch ihre eigenen Interessenlage. Da geht es um Machterhalt, da geht es um ein religiöses System, das auf keinen Fall untergehen darf. Da geht es um Fragen, die dieser Jesus stellt, die sehr unangenehm sind und die alles in Frage stellen, wofür diese Menschen leben und was sie ausmacht und womit sie sich auch ihre Position erarbeitet haben vor dem Volk. Und aus dieser Richtung kommt genauso viel Gegenwind. Und mitten hinein sendet Gott seinen Sohn und da bläst dann auch noch der Wind Gottes irgendwie, mit dem Gott seine Geschichte schreibt. Und wir haben das ja über die letzten Wochen verfolgt, so quer durch die Bibel, dieser rote Faden der Geschichte, die Gott schreibt, der Heilsgeschichte, die jetzt dann hier in Jerusalem ihren Höhepunkt finden wird. Der perfekte Sturm und mittendrin Jesus, der Sohn Gottes, der gekommen ist, um, so schreibt uns der Hebräerbrief, einzigartiges Heil zu bringen. Wenn man diesen Jesus begegnet, wie er da reingeht in diese Stadt, wenn man ihn beobachtet in seiner Begegnung mit diesen verschiedenen Interessengruppen in der Stadt, dann begreift man neu, was Gott hier eigentlich tut, was hier eigentlich passiert, mit welchem Anspruch auch dieser Jesus kommt. Und dann erinnern wir uns zurück an die letzten Wochen, wo wir immer wieder festgestellt haben, dass Gottes Geschichte eben nicht nur Geschichte ist im Sinn von irgendwann mal passiert, sondern dass Gott heute auf die gleiche Art und Weise Geschichte schreiben möchte bei uns, mit uns, dass wir Teil von seiner Geschichte sind, wo er heute noch Fortsetzungen schreibt. Und wir schauen an diesen Jesus an, der in diese Stadt Jerusalem kommt, mitten hinein in diesen perfekten Sturm, und lernen vielleicht was drüber, was passiert, wenn er zu uns kommt, hier und heute. Das wäre übrigens ein guter Moment, um die Weihnachtslieder wieder rauszukramen. Ne? Also angefangen von Tochter Zion, das ja eigentlich hierher gehört, zu dieser Geschichte, ne? Aus dem Sacharja, von den Prophetien, wie Jesus kommt nach Jerusalem. Tochter Zion, freue dich, weil dein König kommt. Ist eigentlich ja nicht wirklich ein Weihnachtslied, sondern viel mehr auf diese Geschichte. Ist übrigens interessant, ich glaube, Deutsch ist so ziemlich die einzige Sprache, wo es dieses Lied als Weihnachtslied gibt. In den meisten anderen Sprachen ist das ein Osterlied, Tochter Zion. Und da geht es ganz stark um Auferstehung, um das Ende dieser Woche. Aber das nur so nebenbei. Oder komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, die offen ist. Ja? Darüber reden wir heute Morgen, wenn Jesus kommt, nicht nur nach Jerusalem, sondern zu dir und zu mir. Und wir schauen uns mal an, was da so passiert. Die Menschen, denen Jesus begegnet, könnten unterschiedlicher nicht sein. Da ist eine Gruppe, man nennt sie die Sadduzäer. Die Sadduzäer sind eine Partei im damaligen Israel, die es zu sehr viel Macht und Ansehen gebracht hat. Sie sind die Liberalen ihrer Zeit. Ganz viel glauben sie einfach nicht mehr. Sie glauben nicht an die Auferstehung der Toten, sie glauben nicht an Engel. So diese ganze übernatürliche Kram, damit können sie recht wenig anfangen, die Sadduzäer. Sie sind lieber hier verankert, so ganz real im Leben, so down to earth. Ja, also auf dem Boden der Tatsachen, ja, das muss man nicht übersetzen, gell? Wir halten uns an die Fakten. Realpolitik, Politik, genau, das ist das, was die eigentlich treiben. Das sind die eigentlichen Anführer der damaligen Zeit. Umso seltsamer eigentlich, als sich die Gruppe der Sadduzäer hauptsächlich aus den Priestern zusammensetzt. Priester, wenn man sich erinnert, die Funktion eines Priesters ist eigentlich eine Brücke zu bauen. Priester sind Vermittler zwischen Gott und Menschen. In der Zeit, wo das ganz stark kommt, geprägt aus dem Alten Testament, dass ein Mensch nicht einfach in Gottes Gegenwart kommen kann, weil Gott heilig ist und der Mensch sündig, da gibt es diese Funktion des Priesters, der den Kontaktpunkt herstellt zwischen beiden. Vor allem anderen tun Priester das dadurch, dass sie Opfer bringen im Tempel. Nach dem Gesetz Gottes, wie Gott es selber eingerichtet hat, bringen sie Opfer als eine Möglichkeit für sündige Menschen, mit Gott wieder irgendwie ins Reine zu kommen. Großartiges Mittel, das Gott gebraucht, um Menschen zu zeigen, dass man über Sünde nicht einfach so hinweggehen kann. Nicht sagen, naja, gut, also so schlimm war es jetzt doch nicht und das vergessen wir jetzt einfach mal, Schwamm drüber und wir fangen wieder von vorne an. Sondern dass Sünde Konsequenzen hat. Dass ein gerechter Gott auch Strafe fordern muss, wenn Sünde geschehen ist. Und weil die Menschen die Strafe nicht gern selber tragen, vor allem wenn die Strafe der Tod bedeutet und die Geschichte damit ein Ende findet, ein ganz jähes, deswegen schafft Gott diese Möglichkeit der Opfer. Und man kann anstelle des Menschen, der bestraft werden müsste, kann man ein Tier bringen und es Gott opfern, auch schmerzhaft. Die Menschen sollen begreifen, das war die Idee dahinter, ja, dass hier jetzt Gerechtigkeit geschaffen ist. Dass hier ein Tier sein Leben lassen musste, wo eigentlich ein Mensch sein Leben lassen müssen hätte, zur Strafe für die Sünde. Reinigung und Vergebung sind so Themen, die eigentlich mitten hineinspielen in das Berufsbild der Sadduzäer. Aber diese Menschen können nichts anfangen mit dem Jesus, der hier kommt. Die haben ein wunderschönes, funktionierendes, religiöses System und dann kommt dieser Jesus und der Sohn Gottes und er stellt alles in Frage. Der sagt plötzlich, dass es nicht um Religion geht, wenn man Gott begegnen möchte. Dass all diese Systeme und Opfer nicht das sind, worauf es Gott ankommt, sondern dass Gott nach was ganz anderem schaut, dass er das Herz des Menschen sucht. Und dann am Ende der Woche wird er etwas tun, das das ganze System der Sadduzäer endgültig über den Haufen wirft. Am Ende dieser Woche wird dieser Jesus Christus, dieser Sohn Gottes, am Kreuz hängen, auf Golgatha. Und er wird, das schreibt uns später der Schreiber des Hebräerbriefs im Rückblick, er wird selber zum Priester. Und er bringt das größte und einmaligste Opfer, das je gebracht wurde, für die Sünden der gesamten Welt, stirbt er, der Sohn Gottes, selber schuldlos am Kreuz. Und das muss man sich ruhig auf der Zunge zergehen lassen, weil das sagt sich so einfach. Für die Sünden der ganzen Welt. So. Diese Allgemeinplätze sind immer einfach zu sagen. Aber wenn ich es mal durchdenke und zu Ende denke, dann heißt es ganz konkret, für meine und für deine Sünden, für all den Mist, den wir gebaut haben, hängt er dort am Kreuz. Und dann kann uns im Hebräerbrief, kann uns jemand, wir wissen ja gar nicht, wer das geschrieben hat, aber der Schreiber des Hebräerbriefs kann uns schreiben, weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Da wird Jesus zum Priester. Und dann schreibt Gott Geschichte. Die größte Geschichte aller Zeiten findet ihren Höhepunkt in dieser Woche, in dieser Stadt, an diesem Kreuz. Und Gottes Geschichte ist deine Geschichte, ist meine Geschichte. Denn diese Geschichte, genau diesen Höhepunkt, will Gott in dein Leben hineinschreiben. Dieser Jesus soll nicht bloß irgendwie historisch mal diese Rolle eingenommen haben, sondern er soll, so will es Gott, dein Priester werden und dir Vergebung bringen. Gott will nicht Religion. Gott will auch in deinem Leben dieses ganze System über den Haufen werfen, wo du dir vielleicht eingeredet hast, wenn ich das so mache und so lebe, dann wird es schon irgendwie in Ordnung sein vor Gott. Er will an die Stelle dieses Systems seinen Sohn Jesus setzen, der für dich zum Priester wird, geworden ist am Kreuz von Golgatha und der Vergebung bringt und Reinigung, und zwar nur er und niemand anderes und nichts, was du tun könntest. Dann gibt es da auch noch die Pharisäer. Das ist so die Gegenpartei der Sadduzäer, auch wenn sie sich, wenn es um Jesus geht, ganz schnell miteinander verschworen haben. Die Pharisäer sind, und ich sage das ganz bewusst nur in Anführungszeichen und ohne jetzt irgendwelche Aussagen über irgendwelche Gruppen unserer heutigen Zeit sagen zu können. Aber man könnte schon sagen, das sind sowas wie die Pietisten der damaligen Zeit. Ja. Und bitte jetzt nicht irgendwie abwertend verstehen gegenüber anderen Gemeinden oder so. Worum geht es bei den Pharisäern? Es geht zuallererst um die religiöse und pflichtbewusste Einhaltung des Gesetzes Gottes in allen Details. Und das ist eigentlich keine schlechte Idee. Also ich meine, für irgendwas hat Gott sein Gesetz ja schließlich gegeben. Der hat sich ja dabei was überlegt und das nicht bloß als Witz oder sowas gesagt. Die Pharisäer gehen zurück auf eine Zeit, als es sehr wichtig war, sich daran zu erinnern, und gehen zurück auf eine biblische Figur, die wir wiederfinden heute in unseren Texten, auf den Esra, der nach dem Exil, jetzt müssen wir überlegen, was das nochmal war. Altes Testament, Geschichte von Israel, Gott schenkt ihnen dieses Land, sagt, wunderbar, ich schließe einen Bund mit euch, ich gebe euch dieses Land, ich gebe euch meinen Segen, ich beschenke euch mit allem, was ihr braucht, wenn ihr nur meine Gebote haltet. Und sie nehmen das Geschenk dankbar entgegen und sagen, deine Gebote kannst du behalten. Ja, wir machen selber, was wir wollen. Und Gott schickt immer wieder Warnungen durch seine Propheten und sagt, Leute, sowas sind ausgemacht. Und ich habe euch immer auch gesagt, wenn ihr euch nicht an meinen Bund haltet, dann nehme ich mein Geschenk wieder zurück. Dann wird es euch schlecht gehen. Dann wird all der Segen fehlen. Dann werdet ihr raus müssen aus diesem Land. Aber wer hört schon auf sowas? Die Propheten werden höchstens ausgelacht und verspottet und vertrieben. So jemand will ja auch niemand hören. Immer bloß Schwarzmalerei. Was soll das? Und dann macht Gott ernst. 70 Jahre Gefangenschaft. Daniel haben wir mal angeguckt, so die letzten Wochen. Ne? Und das kommt aus dieser Zeit. Und nach 70 Jahren die Erlösung. Gott in seiner Gnade lässt Israel wieder zurück in ihr Land. Und aus der Zeit kommen die Pharisäer. Denn damals haben sich Menschen gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass uns das nicht nochmal passiert. 70 Jahre einmal waren genug. Wir wollen dafür sorgen, dass sich in Zukunft alle an das Gesetz Gottes halten. Und sie haben angefangen, das zu lehren und zu lernen, zu studieren, sogar auswendig zu lernen. Ein Pharisäer, der was auf sich hielt, der konnte das Wort Gottes auswendig. Und er hat sich bemüht, das bis in die kleinsten Details seines Lebens umzusetzen. Und wenn da steht, dass Gott der zehnte Teil von allem gehört, dann ging man auch daheim in die Küche und hat den Salzstreuer aufgeschraubt und hat es abgewogen und 10% davon gehören Gott. Die Idee ist nicht schlecht. Aber was draus geworden ist, ist wieder Religion, ist die Idee, dass man sich mit all diesen Pflichten irgendwie das Ansehen Gottes verdienen kann. Und wenn man das nur alles macht Und im Zweifelsfall, wenn es dann nicht funktioniert, kannst du immer sagen, man kann es ja noch genauer machen und noch besser und sicher noch detaillierter. Aber irgendwie, theoretisch kann man es schaffen, wenn man das nur alles genügend umsetzt, dass man dann in Gottes Augen gut ist und gerecht. Das ist die Idee. Und natürlich klopfen sich die Pharisäer zur Zeit Jesu durchaus so ein bisschen auf die Schulter und sagen so, wenn es alle so machen würden wie wir, ne, dann hätten wir ganz viele Probleme nicht in diesem Land. Weil wir kriegen das ganz toll hin und alle anderen, naja, die haben noch viel Aufholbedarf, die sollen sich an uns mal ein Vorbild nehmen. Das klingt alles gut. Das Problem ist nur, wer genau hinschaut, der stellt ganz schnell fest, wo der Haken liegt. Paulus bringt es auf den Punkt. Keiner ist gerecht, schreibt er. Auch nicht einer. Keiner ist klug. Keiner fragt wirklich nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück und von dem Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Da redet er nicht bloß über die Pharisäer, da redet er über alle Menschen. Absolut inklusiv. Keiner schafft sich's, Gottes Ansehen zu verdienen. Und das, die Summe, die Paulus daraus zieht, ist, alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. So, da haben wir's. Ja, was machen wir dann mit diesem Gesetz, das ja Gott geschrieben hat, das gut ist, das eine super Sache ist, sie kommt von Gott selber. Paulus erklärt uns weiter, und das ist alles Römerbrief, wenn du es nachlesen willst, und es lohnt sich, das in Gänze zu lesen, erklärt uns, dass das Gesetz eigentlich da ist, um uns zuallererst mal unsere Unzulänglichkeit zu zeigen. Römer 3, Vers 20. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das ist das Ergebnis vom Gesetz. Wenn ich das nämlich mal wirklich lese, dann fallen mir gleich all die Punkte auf, wo ich mich nicht dran gehalten habe. Das macht Gesetz. Aber gleichzeitig macht es noch was anderes. Es zeigt voraus auf die Tatsache, dass es irgendwas braucht, um dieses Problem zu lösen. Es zeigt hin auf Jesus Christus selber. Das Gesetz, schreibt Paulus im Galater, war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hat, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und mit Jesus ändert sich alles. Dieser Jesus kommt und er tritt mit dem Anspruch auf, denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Und damit meint Jesus deutlich mehr, als nur zu sagen, ich folge jedem Buchstaben, der da drin steht. Damit meint Jesus auch, dieses ganze Gesetz zeigt einzig und allein auf mich hin. Es ist ein großer Fingerzeig für die ganze Welt. Wenn du das liest, wirst du feststellen, ich schaff's eh nicht. Ich brauche jemand. Und wenn Gott die Welt liebt, dann braucht es jemand, den er schickt, der uns erlöst aus diesem Problem. Und in Jesus findet dieser große Fingerzeig Gottes seine Erfüllung. Er bringt uns Gerechtigkeit. Da kann dann Paulus schreiben, den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Nur Jesus bringt Gerechtigkeit. Und du kannst rennen und machen und tun den ganzen Tag lang in religiöser Pflichterfüllung. Kannst nach Perfektion suchen in allem, was du tust vor Gott. Und du wirst dich immer wieder an dem Punkt wiederfinden, wo du feststellst, aber ich schaff's halt doch nicht ganz. Es gibt doch diese Momente in meinem Leben, wo ich zu schwach bin, wo ich der Versuchung erliege, wo ich es nicht schaffe. Und da kommt Jesus. Da schickt Gott seinen Sohn. Da braucht's keine pharisäerhafte Gerechtigkeit mehr. Gott schenkt uns in Jesus Gerechtigkeit. Jesus kommt als Erfüllung des Gesetzes und bringt seine Gerechtigkeit mit. Und zwar nicht nur nach Jerusalem, sondern in dein Leben kommt er und möchte dir diese Gerechtigkeit Gottes schenken. Gott schreibt heute noch Geschichte mit dir. Und dann gibt es da einfach noch die politischen Machthaber. Ob es jetzt die Römer sind oder die Tempelwache, die irgendwie hier die politischen Interessen der Zeit durchsetzen. Es gibt ganz viel Machtspiele in diesem Jerusalem, in die das Jesus kommt. Und keine Sorge, das verbindet uns auch mit Jerusalem, denn das gibt es bis heute hier und überall, wo Menschen sind, finden immer wieder auch Machtspiele statt. Da sichert sich jeder seine Ansprüche, da will jeder der sein, der bestimmt, der sagt, wo es lang geht, was vorne ist und wer zuerst kommt. Und mit auch diesen Menschen begegnet Jesus. Er wird zu ihnen hier begegnen im Tempel, egal ob den Wachen dort oder den römischen Soldaten. Er wird ihnen dann begegnen, wenn er später in der Woche vor Pilatus steht und vor dem König Herodes, denen, die wirklich die politische Macht im Land in der Hand haben, die Macht haben, ihn dann, wenn er vor ihnen steht, entweder freizusprechen oder zum Tod verurteilen. Das liegt in ihrer Hand. Und wir werden feststellen später in der Woche, dass diese Machthaber ganz schön verwirrt sind, wenn Jesus vor ihnen steht. Da wissen die plötzlich gar nicht mehr, was sie tun sollen, trotz all ihrer Macht. Da kann ein Herodes nur noch stammeln und dumme Fragen stellen. Da wäscht sich ein Pilatus seine Hände in Unschuld und sagt, ich kann gar nichts anfangen mit diesem Jesus. Was wollt ihr eigentlich hier bei mir? Und schickt ihn dann doch ans Kreuz. Welche Ironie in diesem Höhepunkt der Geschichte Gottes, dass der wahre König eigentlich derjenige ist, der vor dem König steht. Dass die wahre Macht eigentlich in den Händen von dem liegt, der dann da gefesselt dasteht und verhört wird und am Schluss abgeurteilt. Und ich glaube, da haben die schon irgendwas mitbekommen davon. Jesus kommt. Jesus sagt zum Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Jesus steht da und als der König der Könige, das haben wir schon an Weihnachten gelesen, aber es ist gut, sich daran wieder neu zu erinnern, wer dieser Jesus ist. Er wird Sohn des Höchsten genannt. Gott gibt ihm den Thron seines Stammvaters David. Er herrscht für immer über alle Nachkommen Jakobs und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Das ist dieser Jesus, der hier kommt nach Jerusalem in dieser Woche, der hier einzieht, mitten rein ins Zentrum der Macht, wo andere glauben, die Macht zu haben. Deswegen kommen auch die Fragen, als er dann gestorben ist und wieder auferstanden. Das ist eine der dringendsten Fragen, die seine Anhänger wissen wollen. Herr, nachdem es beim ersten Mal sozusagen nicht geklappt hat, wirst du jetzt das israelitische Reich wieder aufrichten? Und dann kommt die Antwort Jesu, die wieder alles ändert und die Jesus heute noch reinruft in dein und in mein Leben, weil er halt zu uns genauso kommt, wie er damals nach Jerusalem gekommen ist. Apostelgeschichte 1, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das sagt Jesus. Und er sagt damit auch ganz klar, wisst ihr, die wahre Macht und die wahre Kraft liegt nicht da, wo irgendwelche weltliche Systeme die platzieren wollen. Wo man dir vorsagt, wenn du jetzt da mitmachst und da dazugehörst und so, dann bist du was und dann kannst du was und dann hast du Kraft und Macht. Die wahre Macht, die liegt da, wo Gott kommt mit seiner Kraft und mit seiner Macht und wo er Einzug hält, nicht bloß in Jerusalem, sondern in deinem Leben. Und schau mal, was er dann macht mit seinen Jüngern. Die beschenkt er dann mit Kraft durch diesen Heiligen Geist. Denen gibt er Kraft, Krankheit zu heilen, Schwäche in Stärke zu verwandeln, der Versuchung zu widerstehen, das Böse zu überwinden, freimütig zu sprechen, selbst im Angesicht der Feinde, der Verfolgung standzuhalten und vieles andere mehr. Und es lohnt sich, die ganze Apostelgeschichte nochmal zu lesen und zu genießen, was passiert, wenn Gott kommt mit seiner Macht. Und dann hören wir wieder, Gottes Geschichte ist meine Geschichte. Gott will heute dieselbe Geschichte in meinem Leben sprechen. Und dieser Jesus, der König der Könige, der Herr der Herren, der hier einzieht nach Jerusalem, der will zu mir kommen, in mein Leben, eben als der König der Könige und der Herr der Herren und will mir mit seiner Kraft begegnen und mein Leben mit seiner Kraft erfüllen. Gottes Geschichte ist meine Geschichte und dazu gehört, dass Jesus als König kommt und seine Macht mitbringt. Drei verschiedene Parteien, drei völlig verschiedene Anliegen, um die es geht. Vergebung und Reinigung, Gerechtigkeit und Macht. und mittendrin ist Jesus, der Sohn Gottes. Und die Feststellung, dass all diese Dinge sich nicht in irgendwelchen religiösen Systemen unserer Welt finden, sondern nur bei ihm, in dieser Person Jesus und in der Beziehung zu ihm. Dass man die nie mit religiöser Übung erreichen kann, sondern immer nur in der Begegnung mit diesem Sohn Gottes. Und da schreibt Gott Geschichte, mittendrin in Jerusalem, in dieser ganzen Woche, angefangen an diesem Tag, wo er kommt. Wie wäre das, wenn Gott diese Geschichte heute bei mir weiterschreibt? Wenn Gott mir heute begegnet und bei mir Einzug hält, so ganz im Sinn von komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner, und ich nehme jetzt einfach mal die Punkte von heute Morgen, mit deiner Vergebung und deiner Reinigung und mit deiner Gerechtigkeit und mit deiner Kraft ein bei mir. Meins Herzenstür dir offen ist. Das ist eine Einladung von zwei Seiten. Eine Einladung, die Gott heute Morgen an dich ausspricht und sagt, ja, mach doch einfach diese Herzenstür auf und sag, komm Jesus, begegne mir. Vielleicht zum ersten Mal heute Morgen, vielleicht auch wieder ganz neu, und bring deine Gerechtigkeit und deine Vergebung und deine Kraft mit. Und das ist eine Einladung, die dann auch von mir kommen muss. Ich bin derjenige, der die Herzenstür aufmachen muss. Ich bin derjenige, der sagen muss, Jesus, ich lasse dich nicht vor der Tür stehen, komm heute Morgen rein, begegne du mir. Ich brauche deine Vergebung. Ich habe begriffen, ich kann mir das nicht erarbeiten und nicht verdienen. Ich brauche deine Gerechtigkeit. Ich habe begriffen, ich selber reiche dazu nicht aus, nur du bist genug. Und ich brauche deine Kraft hier in diesem Leben, weil ich selber mit aller Macht, die mir diese Welt vielleicht verleiht und verspricht, nichts tun kann, aber du so viel tun kannst. Komm, Jesus, und zieh heute Morgen bei mir ein. Stell dir vor, wir würden ihm alle heute Morgen so einladen und unser Herz öffnen, was passieren könnte, wenn Gott dann weiter Geschichte schreibt. Jesus, wir kommen zu dir. Ich lade dich ein in mein Leben wieder neu. Du bist längst gekommen und hast Platz genommen und trotzdem lädst du dich immer wieder neu selber ein und trotzdem wirst du immer wieder neu noch von dieser Fülle bringen, die du hast. Wir bekennen heute Morgen vor dir, Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich mehr als alle Systeme, die wir uns zurechtgelegt haben. All die Erklärungen, die wir gefunden haben. Wir brauchen dich mehr als alle religiöse Pflichterfüllung. Wir brauchen dich, weil wir begriffen haben, wir können uns Gottes Ansehen nicht verdienen oder erkaufen oder erarbeiten. Wir sind zu klein und zu schwach und wir sind hilflos ohne dich, Jesus. Wie gut, dass du vor der Tür stehst und einziehen möchtest, genau wie damals in Jerusalem. Und deswegen komm heute Morgen hier, komm in unser Leben, komm in unser Herz, erfülle es neu mit deiner Vergebung und deiner Gerechtigkeit und mit deiner Kraft. Wir möchten nicht rausgehen heute Morgen, wie wir reingekommen sind, sondern wir möchten rausgehen mit einer Begegnung mit dir, erfüllt mit dem, was du gibst, und weiter diese Beziehung mit dir leben. Wir brauchen dich, Jesus. Amen. Und dieses